Schlagen wir zunächst unsere Bibeln mit dem Buch Matthäus auf. Vers 28, Kapitel 28, Vers 15. Und sie nahmen das Geld und taten, was ihnen befohlen worden war, und diese Geschichte hat sich unter den Juden weit verbreitet und ist bis zum heutigen Tag verbreitet. Doch die 11 Jünger zogen weiter nach Galiläa, auf den Berg, den Jesus ihnen bestimmt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige hatten Zweifel. Ich werde über den Heiligen Geist sprechen. Ich werde über den Pfingsttag sprechen. Normalerweise verwende ich keine Notizen, aber ich werde heute viel lesen und meine Notizen sehr sorgfältig befolgen. Ich möchte die Dinge, die ich sage, ganz klar zum Ausdruck bringen. Wenn Sie jetzt zum Missionsauftrag gehen, fragen Sie sich vielleicht, warum ich in Vers 15 beginnen und in Vers 17 enden sollte, weil ich es so möchte, sprechen Sie über die Jünger und eine Veränderung, die in ihrem Leben stattgefunden hat. Zunächst möchte ich einen kurzen Blick auf die Jünger vor der Auferstehung werfen. Das war während des dreijährigen Wirkens Jesu. Sie wurden oft wegen ihrer Herzenshärte und ihres Unglaubens zurechtgewiesen. Jesus bezeichnete sie in Matthäus 16,8 als Menschen mit geringem Glauben. In Markus 9,33 stritten sie sich darüber, wer von ihnen der Größte sein würde. In ihrer Selbstgerechtigkeit und Voreingenommenheit wollten sie in Lukas 9,54 Feuer vom Himmel auf die Samariter herabrufen. Einmal sagte Jesus in Matthäus 16,23, dass sie ein Stolperstein für ihn seien, weil sie ihre Gedanken nicht auf Gottes Interesse, sondern auf das des Menschen richteten. Bei der Kreuzigung verließen diese Männer Jesus und Petrus verleugnete ihn sogar vor einem kleinen Dienstmädchen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass er als Dienstmädchen Christus vor einem Dienstmädchen verleugnet hat. Und schließlich waren sie alles in allem keine großen Männer von Wert, Tapferkeit, Tugend oder Einsicht, aber in den Worten selbst sie waren törichte Männer und hatten ein langsames Herz, um an alles zu glauben, was die Propheten gesagt hatten. Dies waren die Männer, die von Jesus Christus berufen wurden, die Welt zu verändern. Betrachten wir sie nun für einen Moment nach der Auferstehung aus dieser Passage. Bevor wir das tun, schauen wir uns Vers 15 an, in dem es um die Soldaten geht, die falsche Aussagen über die Auferstehung Christi machten. Es heißt, und sie nahmen das Geld und taten, was ihnen befohlen worden war. Und diese Geschichte verbreitete sich weithin unter den Juden und ist bis heute erhalten geblieben. Und dann sehen sie 16, aber die 11 gingen weiter nach Galiläa. Hier sehen wir eine große Spaltung, die bis heute anhält. Sie sehen eine Gruppe von Männern, die nichts weiter zu tun suchen, als das Zeugnis des Evangeliums und der Auferstehung Jesu Christi zu diskreditieren. Tatsächlich sehen wir ein ganzes Weltsystem, das sich unbemerkt einer großen satanischen Verschwörung anschließt, um das Evangelium einzudämmen und zu unterdrücken. Und es ist gegen dieses gesamte Weltsystem, das sich dem Evangelium widersetzt. Männer, 11 Männer wie die Männer, die ich gerade beschrieben habe, sind jetzt aufgerufen, wie Schafe inmitten von Wölfen in diese Welt hinauszugehen und Zeugnis für Christus zu geben. Jetzt haben sie Christus gesehen. Als wir bei Vers 16 ankommen, haben diese Männer Christus gesehen. Sie haben den auferstandenen Christus gesehen. Aber was finden wir in dieser Passage? Wir finden eine Mischung aus der Realität der Auferstehung, Anbetung, Ehrfurcht und Unglauben. Zunächst möchte ich Sie auf Vers 16 aufmerksam machen. Doch die 11 Jünger machten sich auf den Weg nach Galiläa. Wir sehen Gehorsam. Der Meister befahl ihnen, der auferstandene Herr befahl ihnen, nach Galiläa weiterzugehen, und das taten sie. Wir sehen auch Ehrfurcht, unsere Anbetung. Wenn sie ihn wiedersehen, beten sie ihn an. Wir sehen also Gehorsam, wir sehen Anbetung, alles sieht gut aus. Aber dann wird hier ein anderes Wort verwendet. In Vers 17 heißt es, aber einige waren zweifelhaft. Das Wort Zweifel kommt hier vom griechischen Wort distazo, was doppeltes Stehen bedeutet. Sie wussten nicht, auf welchem Fuß sie stehen sollten, einem Fuß des Glaubens, dass dies der auferstandene Christus sei. Ein Fuß voller Unglauben. Es ist das gleiche Wort, das Petrus verwendet, als er aufgefordert wird, über das Meer zu gehen. Und er ist voller Zweifel und beginnt zu sinken. So auch nach der Auferstehung Jesu Christi. Und sie sehen ihn sichtbar. Wir können sehen, dass es Auswirkungen auf sie hat. Aber wir sehen etwas sehr, sehr Wichtiges. Nicht einmal die Realität der Auferstehung Jesu Christi reicht aus, um diese Männer zu verwandeln. Sie haben immer noch Zweifel. Sie sind immer noch unsicher. Was versuche ich nun zu sagen? Es braucht Pfingsten. Es braucht Pfingsten. Denn wenn wir zu Pfingsten kommen, sehen wir bei diesen Männern kein Schwanken mehr. Wir sehen nichts. Hier ist Peter. Jetzt möchte ich, dass Sie darüber nachdenken. Er verleugnet Christus, den Messias, vor einer Dienstmagd, einem kleinen Mädchen. Nun, bevor ich fortfahre. Haben Sie das getan? Sie haben an einer Tankstelle als Zeuge aufgefordert, jemandem eine Spur zu geben. Nur eine Person. Und man kann nicht genug Mut aufbringen, man geht beschämt raus. Kannst du dich mit Peter identifizieren? Nun, lass uns weitermachen. Nach Pfingsten sehen wir dieses Schwanken nicht mehr. Was sehen wir? Wir sehen genau das, was Jesus versprochen hat. Und hier ist, was er versprochen hat. Lukas 24, 49. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters über euch. Aber du sollst in der Stadt bleiben, bis du mit Macht ausgestattet bist. Apostelgeschichte 1, 18, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in Jude und Samaria, bis in die entlegensten Teile der Welt. Hier sehen wir also, wie Petrus Jesus Christus vor einem Dienstmädchen verleugnet. Nach Pfingsten sehen wir Petrus vor der gesamten jüdischen Nation, allen ihren Führern, genau den Männern, die den Herrn gekreuzigt haben, und kühn Christus verkünden. Nun, mein lieber Freund, es wäre vielleicht gut, wenn wir jetzt einfach Schluss machen würden und sie einfach versuchen würden, sich darüber klar zu werden. Das ist katastrophal. Das ist unerklärlich. Das ist phänomenal, was diesem Mann passiert ist. Er ist ein anderer Mann geworden. Sogar die Art, wie er mit der Heiligen Schrift umgeht. Merkst du? Selbst als Jesus bei ihm war, ging er auf dem Berg der Verklärung auf eine Art Stolperstein mit der Heiligen Schrift um. Er hat alles, was dort vor sich ging, völlig falsch interpretiert. Aber wenn man ihn nach Pfingsten sieht, sieht man einen anderen Mann, andere Kühnheit, anderes Wissen. Du siehst einen anderen Mann. Du siehst mehr als nur einen Mann. Was geschah nun am Pfingsttag? Der Heilige Geist kam auf die Jünger und sie wurden mit Kraft bekleidet. Das Wort bekleidet wird nun vom griechischen Wort hendu übersetzt, was bedeutet, jemanden dazu zu bringen, sich damit zu bekleiden, damit bekleidet zu sein. Wir reden jetzt. Ich möchte nicht, dass Sie dies nur im übertragenen Sinne oder auf poetische Weise betrachten und daraus die Bedeutung erkennen. Sie waren buchstäblich mit Macht bekleidet. Sie waren mit Macht bekleidet. Wie ein König sich in königliche Gewänder kleiden konnte, wie ein Soldat sich in die Gewänder des Kampfes kleiden konnte, in die Waffen des Kampfes, so waren diese Männer mit Macht bekleidet. Sie waren darin aufgereiht. Sie waren damit bekleidet. Jetzt möchte ich etwas lesen. Hier ist die Debatte. Ich weiß, dass es eine große Debatte über das Thema der Taufe oder der Ausgießung des Heiligen Geistes gibt. Ich werde nicht auf alle Nuancen dieser Debatte eingehen, aber ich habe eine Frage an Sie. Ich habe nur eine Frage an Sie. Lassen Sie diese Frage jetzt nicht außer Acht. Fragen Sie sich einfach, wie das auf Sie zutrifft. Würden Sie Ihr Leben, würden Sie Ihren Dienst als mit Macht ausgestattet, mit Macht bekleidet, mit Macht ausgestattet beschreiben? Würden Sie Ihr Leben so beschreiben? Und wenn Sie Nein sagen würden, dann würde ich Ihnen die Frage stellen, was ist dann der Unterschied zwischen Ihnen und uns? Können Sie mit dem Apostel Paulus sagen, dass meine Botschaft und meine Predigten nicht in überzeugenden Worten der Weisheit bestanden, sondern in der Demonstration des Geistes und der Macht? Lassen Sie uns das jetzt ein wenig ändern, damit es für jeden Gläubigen gilt. Dass mein Leben nicht nur aus überzeugenden Worten der Weisheit oder des Wissens bestand, sondern dass mein Leben selbst eine Demonstration der Person des Geistes ist und Macht. Versuchen Sie jetzt nicht, das wegzuklären. Stellen Sie sich einfach diese Frage. Ich meine, seien Sie ehrlich. Was lehrt uns das alles? Ich möchte noch einmal lesen. Die Auferstehung war eine großartige Bestätigung oder Demonstration der Ansprüche Christi. Doch selbst dieses große Ereignis konnte ohne das übernatürliche Wirken des Geistes nicht die nötigen Ergebnisse in den Herzen der Apostel hervorbringen. Das größte Wissen und das höchste Maß an Gewissheit über den christlichen Glauben reichen nicht aus, um eine universelle Missionsbemühung voranzutreiben. Es ist nicht genug. Die klügsten Männer sind nicht genug. Brauchen wir nicht wie die Jünger des ersten Jahrhunderts immer größere Eingießungen oder Ermächtigungen des Heiligen Geistes? Jetzt möchte ich etwas ganz klar sagen, dass dies nicht nur für Minister gilt, es gilt nicht nur für Männer. Als ich die Homeschooling-Bemühungen in meinem eigenen Zuhause beobachtete und die Last und Belastung beobachtete, die es meiner Frau auferlegt, und die Tugend, die es ihr entzieht, weiß ich, dass das größte Bedürfnis meiner Frau darin besteht, in Macht gekleidet zu sein mit Macht bekleidet, um mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden. Wir reden nicht gern so, weil wir Angst haben. Weil die große Mehrheit aller Gespräche, die wir über den Heiligen Geist hören, insbesondere in den Medien, Ketzerei ist. Aber sie können das christliche Leben nicht ohne die bekehrende Kraft des Heiligen Geistes leben, sondern auch ohne die anhaltende, beschenkende und autorisierende Kraft des Heiligen Geistes in ihrem täglichen Leben. Und das ist etwas, vor dem wir zu unserem eigenen Schaden gescheut sind, und deshalb sehen wir 235 Pfund schwere, 40-jährige Männer, die Christus verleugnen, bevor eine Tankstelle auftaucht. Wir brauchen Macht. Jetzt möchte ich über ein paar Dinge sprechen. Wir müssen zunächst einmal vermeiden, reaktionär zu sein. Wir können unsere Theologie nicht aufbauen, indem wir gegen die Häresien unserer Zeit reagieren. Wenn wir das tun, werden wir einige der gleichen exegetischen Irrtümer begangen haben wie diejenigen, gegen die wir vorgehen. Wenn Sie zum Beispiel Apostelgeschichte 2 lesen und Apostelgeschichte 2 studieren, nur um den Menschen zeigen zu können, was darin nicht gelehrt wird. Was machst du? Wenn du zu Apostelgeschichte Kapitel 2 gehst, nur um zu sagen, nun, das bedeutet nicht, was er sagt, und es bedeutet nicht, was er sagt. Ja, aber die Frage ist, was steht da? Was sagt es? Zweitens sollten wir nicht zulassen, dass Ketzer unser Erbe stehlen. Das Leben und die Kraft des Heiligen Geistes, das ist das Erbe jedes Christen. Und wir sollten nicht zulassen, dass eine Gruppe ketzerischer Fernsehevangelisten und anderer, die diese Lehre nicht verstehen, uns davor zurückschrecken lässt etwas, das eines unserer größten Erbes ist. Und das ist das Leben und die Kraft des Heiligen Geistes im christlichen Leben. Hören Sie sich einfach einige dieser Passagen an. Einfach zuhören. Joel 2, 28 und 29. Danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist über die ganze Menschheit ausgießen werde und eure Söhne und Töchter werden prophezeien, eure alten Männer werden Träume träumen, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Sogar über die männlichen und weiblichen Diener werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, das ist ein Versprechen des neuen Bundes. Aber anstatt zuzuhören, zu genießen und zu erwarten, versuchst du den Moment, in dem du mich das Lesen hörtest, herauszufinden, dass es nicht das bedeutet, was die meisten Leute sagen, es bedeutet. Du hast Angst, dass ich über Prophezeiungen und Visionen und alles Mögliche spreche, und deshalb schaust du dir den Text nicht wirklich an, um das zu verstehen, was es sagt. Matthäus 3,11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht fähig, seine Sandalen auszuziehen. Er wird taufen sie mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Haben sie versucht herauszufinden, wie das in ihrem Leben Wirklichkeit werden kann? Oder wie es Wirklichkeit sein sollte? Apostelgeschichte 1, 8, aber sie werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf sie kommt und ihr werdet meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in Jude und Samaria und bis zum entlegensten Teil der Erde, nun, das sind Versprechen. Neue Bundesversprechen für jeden Gläubigen. Jeder Gläubige an Jesus Christus. Nun möchte ich einige wesentliche Wahrheiten betrachten, die aus diesen Passagen hervorgehen. Jetzt möchte ich, dass wir zu Apostelgeschichte, Kapitel 2 gehen. Was ist natürlich in Apostelgeschichte, Kapitel 2, beginnend mit Vers 14, passiert? Der Pfingsttag ist gekommen, der Heilige Geist wurde ausgegossen, die Jünger sprechen in Zungen in einem großartigen Ausdruck der Macht Gottes. Ich glaube, dass sie in Sprachen sprachen, echten Sprachen, phonetische Sprachen, die die Menschen verstehen konnten, und das war das Wunderbare daran. Und dann beschuldigten einige sie, betrunken zu sein. Nun sollten wir nicht so verwirrt, geheimnisvoll und emotional in unserem Leben herumlaufen, dass jemand uns beschuldigen würde, betrunken zu sein. Aber ich sage es so, mir würde lieber vorgeworfen werden, vom Heiligen Geist betrunken zu sein, als dass ich ohne den Heiligen Geist gestorben bin. In Vers 14 steht Petrus auf und gibt eine Erklärung, eine Verteidigung dessen, was gerade passiert ist. Vers 15. Denn diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr annehmt, denn es ist erst die dritte Stunde des Tages. Aber das ist es, worüber der Prophet Joel gesprochen hat, und es wird in den letzten Tagen sein, sagt Gott, dass ich meinen Geist über die ganze Menschheit ausgießen werde, und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien, und eure jungen Männer werden es tun, seht Visionen, und eure alten Männer werden Träume träumen. Sogar über meine Diener, sowohl Männer als auch Frauen, werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, und sie werden prophezeien. Nun, machen Sie weiter, wir könnten mehr lesen, aber die Zeit ist hier heute sehr knapp. Ich möchte einen Blick darauf werfen, einige wesentliche Wahrheiten aus dem, was wir hier sehen. Erstens war es im Hinblick auf Pfingsten ein einzigartiges Ereignis in der Geschichte der Kirche. Es ist unbestreitbar, dass es bestimmte Aspekte von Pfingsten gibt, die einzigartig sind. Sogar diejenigen, die heute behaupten würden, in Zungen zu reden und Träume und Visionen und so weiter zu träumen, stoße selten auf die Person, die über Feuerzungen auf ihrem Kopf spricht. Denn das ist tatsächlich etwas, das bewiesen werden kann. Es kann gesehen oder gesehen werden nicht gesehen. Es gab bestimmte Aspekte, die einzigartig waren. Jetzt schauen wir sie uns an. Erstens war es einzigartig als direkte Erfüllung der Heiligen Schrift in Joel 2, 28 und 29. Petrus ist natürlich Zitat von Joel. Es war insofern einzigartig, als es der erste oder einleitende Moment war, in dem der Geist Gottes über die Kirche ausgegossen wurde. Es kann nur eine Einweihung stattfinden. Es war der Anfang und das macht es einzigartig. Außerdem gingen damit einzigartige Umstände einher. Feuerzungen, Zungenreden, die in Apostelgeschichte 4 bei der Ausgießung des Geistes nicht noch einmal aufgezeichnet werden. Es gab also einige Dinge, die einzigartig waren. Jetzt bin ich nicht hier, um über Zungen oder Visionen oder dafür oder dagegen oder über ein Aufhören oder Nichtaufhören zu streiten. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass jeder erkennen muss, dass es bestimmte Aspekte des Pfingsttages gab, waren einzigartig. Es war ein einzigartiges Ereignis in der Geschichte. Eine weitere Sache, die wir über den Pfingsttag erkennen müssen, hören Sie jetzt sehr genau zu, denn sie bezieht sich auf die Sprache, die ich gerade verwendet habe. Pfingsten markierte den Beginn eines außergewöhnlichen Wirkens des Geistes, das das gesamte Kirchenzeitalter überdauern sollte. Durch es in seiner Gesamtheit. Die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten markierte nun den Beginn des neuen Zeitalters des Messias und des neuen Zeitalters des Geistes. Es war der Anfang, die Einweihung. Es heißt, dass die letzten Tage hier die Zeit zwischen dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt Christi und seinem zweiten Kommen darstellen. Sie sehen hier bei Petrus in Vers 16, dies aber ist durch den Propheten Joel gesagt worden. Und es wird in den letzten Tagen geschehen, die letzten Tage begannen mit dem Kommen des Messias, mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung und seine Himmelfahrt zur Rechten des Vaters. Wir befinden uns seit 2000 Jahren in den letzten Tagen. Jetzt markierte es den Beginn des neuen Zeitalters des Messias und des Geistes. Aber hör zu, hör auf meine Sprache. Es markierte den Beginn des neuen Zeitalters und nicht den Anfang und das Ende eines einzelnen Ereignisses. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich sage. Viele Leute sagen, Pfingsten ist einzigartig. Es markierte die Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist eine einzigartige Sache. Ja, es gibt viele Dinge, die einzigartig sind, aber was Sie erkennen müssen, ist, dass die Erfüllung, dieses Versprechen in Joel in diesem Moment eingeleitet wurde, aber es wurde nicht eingeweiht und vollständig erfüllt, so dass es nie wieder geschehen würde. Das heißt nicht, dass der Geist gekommen ist, er ist erfüllt, es ist geschehen, jetzt werden sie nach dem apostolischen Zeitalter ohne die Kraft des Heiligen Geistes einen anderen Weg gehen. Es ist nicht das, was es sagt. Es ist falsch zu glauben, dass die Prophezeiung von Joel am Pfingsttag oder sogar im ersten Jahrhundert der Kirche erfüllt wurde oder dass sie mit den Aposteln endete. Das zu denken bedeutet, die letzten Tage neu zu definieren. Joel sagte, dass Gott in den letzten Tagen seinen Geist ausgießen würde. Die letzten Tage begannen mit der Himmelfahrt Christi und werden mit der Ankunft Christi enden. Obwohl diese Prophezeiung von Joel dort in der Apostelgeschichte 2 erfüllt wurde, sollte sie sich im Laufe der Geschichte der Kirche weiterhin erfüllen. Sie gilt auch heute noch für uns. Außerdem ist es falsch zu glauben, dass die Verheißung nur für die apostolische Ära gilt. Das Erstaunliche an Joel ist nicht, dass der Geist auf die Führer oder die Apostel ausgegossen wurde, sondern dass er während des gesamten Kirchenzeitalters auf die Geringsten unter dem Volk Gottes ausgegossen wurde. Ich denke, meine Frage ist diese. In welcher Beziehung steht diese Prophezeiung von Joel zu Ihnen und zur heutigen Kirche? Immer wenn ich Leute über die Prophezeiung von Joel reden höre, sprechen sie davon im Zusammenhang mit Apostelgeschichte Kapitel 2 als einem anfänglichen Ereignis, das nie passiert ist, kommt wieder vor. Aber Joel selbst sagt, oder Gott durch Joel, dass diese Verheißung für jeden Gläubigen im gesamten Zeitalter der Kirche gilt. Schauen wir uns nun einige Dinge an. Wenn die Ausgießung des Geistes das gesamte Kirchenzeitalter prägen soll, dann sollten die Ergebnisse dieser Ausgießung auch das gesamte Kirchenzeitalter prägen. Jetzt möchte ich zum Kern dessen kommen, was ich zu sagen versuche, und einigen von Ihnen, die sehr, sehr besorgte Gesichtsausdrücke haben, hoffe ich, Ihnen Frieden zu geben. Wenn wir uns das ansehen, die Prophezeiung in Joel und die Wiederholung dieser Prophezeiung in der Apostelgeschichte. Ich denke, wir sehen das Falsche. Wir sehen es mit Sicherheit falsch. Was macht uns nun an diesem Text Angst? Es macht uns Angst, dass sie in Zungen redeten. Das macht uns Angst. Was macht uns sonst noch Angst an diesem Text? Es macht uns Angst, wenn es heißt, eure Tochter wird prophezeien, eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure alten Männer werden Träume träumen, dass ich in diesen letzten Tagen meinen Geist ausgießen werde und sie prophezeien werden, das ist es, was uns Angst macht. Denn wir sagen uns, nun, wir haben Leute gesehen, die das behaupten. Sie prophezeien alles solche Dinge, stehen im Widerspruch zur Heiligen Schrift. Sie reden von Träumen und Visionen, aber sie scheinen das geschriebene Wort Gottes zu verachten. Was bedeutet das? Das ist unser Problem. Wir konzentrieren uns darauf. Jetzt möchte ich einige Dinge lesen, damit ich so klar wie möglich sein kann. Was bedeutet das? Wenn wir diese Passage in Joel lesen, bedeutet das, dass Träume, Visionen und Zungenreden sollten in unserer christlichen Erfahrung die Norm sein? Absolut nicht. Es ist nicht das, was es bedeutet. Wir lesen die Briefe durch, wir schauen sogar in die Apostelgeschichte. Wir sehen, dass diese Dinge nicht die Norm sind. Der Fehler ist dieser. Ich glaube, dass die meisten aufrichtigen Gläubigen in dieser Angelegenheit den Fehler machen, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf einen winzigen und unwesentlichen Aspekt einer größeren Verheißung oder Realität richten. Sie konzentrieren sich auf ein bestimmtes Mittel zur Vermittlung der Gabe und nicht auf die Gabe selbst. Als Joel prophezeite und diesen neuen Bund sah, versprach er, dass dies in der Zukunft geschehen würde. Hier ist die Frage. Freut sich Joel über die Tatsache, dass das Volk Gottes Träume hat, Visionen sieht und in Zungen redet? Nein. Das hat Joel nicht begeistert. War Joel erfreut, dass das Volk Gottes eines Tages übernatürliche Phänomene erleben würde? Nein. Diese Prophezeiung von Joel ist eine der vielen Verheißungen des neuen Bundes, die auf die Erwartung sehr ähnlicher Dinge hinweisen. Jetzt werde ich das alles gleich zusammenfassen. Sie schauen sich diese Passage an und lesen sie. Und was fällt Ihnen auf? Träume träumen, Visionen sehen, Zungen, all diese Dinge passieren. Das ist nicht das Wichtigste oder gar das Wichtigste an diesem Versprechen. Und es ist nicht das, was im Leben eines jeden Gläubigen so bleiben sollte. Worüber Joel spricht, ist dasselbe, worüber Jeremia spricht, und dasselbe, worüber Hesekiel spricht. Er sagt einfach Folgendes: Es wird eine Zeit nach dem Messias kommen, in der der Geist der Lebenden kommen wird. Gott wird über das Volk Gottes, das ganze Volk Gottes, ausgegossen. Und diese Menschen werden eine übernatürliche, innige Kenntnis von Gott haben. Und dieses Volk wird in einer übernatürlichen Kraft leben können. Die Idee von Visionen und Prophezeiungen ist nur Joels Ausdrucksweise, dass die Kirche, wenn der Messias kommt, von einer innigen, wahren Erkenntnis Gottes, einer Realität dieser Erkenntnis und einer großen Macht, diese Erkenntnis auszuleben, geprägt sein wird. Wir blicken hier immer auf diese phänomenalen Mittel, die nicht die Grundlage des Versprechens sind. Und es lässt uns vergessen, was das Versprechen wirklich sagt. Die Verheißung für das Kirchenzeitalter besteht nicht aus Zungenreden, es ist keine Prophezeiung und es sind keine Visionen. Die Verheißung für das gesamte Kirchenzeitalter aus dem Buch Joel lautet, dass der Geist Gottes in seiner Person und Kraft jedem Kind Gottes so innewohnen und so verfügbar sein würde, dass jedes Kind Gottes Gott auf außergewöhnliche Weise kennen würde, weise und in der Lage sein, auf außergewöhnliche Weise für Gott zu leben. Das ist es, was es lehrt. Was ich nun gerne tun würde, wenn ich wüsste, wie man diese Overhead-Projektor-Dinge macht, die jetzt jeder macht, PowerPoint oder wie auch immer sie es nennen, würde ich gerne einige der alttestamentlichen Prophezeiungen und Versprechen des neuen Bundes nehmen und erklären, ihnen zu zeigen, wie gut Joel zu den anderen passt. Sehen Sie, lassen Sie uns kurz auf einige von ihnen eingehen. Nun, lasst uns zu einem davon gehen, weil wir so wenig Zeit haben. Behalten Sie Ihren Platz in der Apostelgeschichte und gehen Sie dann zu Jeremia. 31. Vers 33. Dies aber ist der Bund, den ich nach jenen Tagen mit dem Haus Israel schließen werde. Er spricht von den Tagen des Messias, dem neuen Bund, erklärt der Herr. Was wird er nun tun? Ich werde meine Gesetze in ihr Inneres legen und sie in ihr Herz schreiben. Er sagt, dass das Gesetz nicht mehr nur aus diesen Steintafeln bestehen wird, die den Menschen völlig außerhalb liegen, sondern ich werde diese Gesetze auf übernatürliche Weise, durch die Kraft des Geistes, in ihre Herzen schreiben. Ihr wird die Wahrheit verinnerlichen. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Und sie werden nicht wieder jeder seinen Nächsten und jeder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie alle werden mich kennen, vom Geringsten bis zum Größten unter ihnen. Was sagt er also? Es gibt eine Zeit, in der wird kommen, wenn der Messias kommt, der Geist Gottes wird auf die Menschen ausgegossen. Ich werde mein Gesetz in ihren Herzen verinnerlichen. Ich werde es zu einem Teil von ihnen machen. Ich werde schreiben es auf ihnen. Sie werden mich auf übernatürliche Weise erkennen. Ich werde ihr Gott sein. Sie werden mein Volk sein. Sie werden mich verstehen. Sie werden hinausgehen. Sie werden nicht wie das rebellische Israel sein. Sie werden für mich leben. Sie werden mit mir gehen. Dann gehen Sie einfach zurück zur Apostelgeschichte 2. Und es wird in den letzten Tagen sein, dass ich meinen Geist in die ganze Menschheit ausgießen werde. Jetzt fährt er fort, er sagt, Söhne und Töchter werden prophezeien, und junge Männer werden Visionen sehen. Und alte Männer werden Träume träumen. Das Wunderbare daran ist nicht, dass wir alle prophezeien können, oder dass wir es alle bekommen werden, Visionen zu sehen. Die Idee ist die gleiche wie im Buch Jeremia. Das Volk Gottes wird eine außergewöhnliche Kenntnis von Gott haben. Dass jeder von uns, nicht nur der Prediger, nicht nur der Evangelist, nicht nur der Gemeindegründer, sondern jedes Kind Gottes eine Gabe des Heiligen Geistes haben würde und dass jedes Kind Gottes die großen Dinge Gottes verstehen würde. Und wenn wir dies mit Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 1-8 kombinieren, hätten sie nicht nur ein großes Wissen über Gott, sondern sie hätten auch die Kraft des Heiligen Geistes, dieses Wissen auszuleben. Joel, der von Visionen und Träumen und all diesen Dingen spricht, ist nur seine Art, dies auszudrücken, obwohl diese Dinge zu Pfingsten und zu bestimmten Zeiten in der frühen Kirche auf übernatürliche Weise geschahen. Das ist nicht seine Idee. Das ist nicht das, worüber er begeistert ist. Er ist begeistert davon, dass das Volk Gottes in all den Jahren der Kirche ein übernatürliches Volk sein würde. Sie würden von einem übernatürlichen Gott bewohnt werden. Und sie würden das Gesetz in ihrem Herzen tragen. Und sie würden ihn kennen und die Fähigkeit haben, immer mehr über ihn zu erfahren. Tatsächlich wäre ihre Fähigkeit, ihn zu kennen, nur durch ihren Wunsch, ihn zu suchen, begrenzt. Und sie würden mit dem Geist Gottes erfüllt sein, um diese Wahrheiten auszuleben. Das ist es, was er uns lehrt. Diese Prophezeiung in Joel ist also einfach eine der vielen Verheißungen des neuen Bundes, dass wir solche Menschen sein würden. Nun, lieber Freund, ich musste so viel zusammenfassen, dass es selbst für mich verwirrend ist, Ihnen das alles vortragen zu wollen. Jetzt möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Ist das eine Realität in Ihrem Leben? Wachsen Sie in der Erkenntnis Gottes? Außerordentliches über ihn erfahren, von ihm, über seinen Willen. Lassen Sie mich Ihnen noch eine Frage stellen, die wichtigste ist. Haben Sie ein Gefühl für die Kraft des Heiligen Geistes? Würden Sie sich in irgendeiner Weise als mit der Kraft des Heiligen Geistes bekleidet bezeichnen? Würden Sie sich selbst als vom Heiligen Geist getragen, bevollmächtigt und autorisiert bezeichnen? Ist es nicht die größte Beschwerde, die ich von Leuten mit sehr guter Theologie höre, dass ich einfach so wenig Macht zu haben scheine? Die Homeschulmutter, die sich gerade buchstäblich erschöpft hat, hat das Gefühl, dass sie nicht weitermachen kann. Der Prediger, der so müde ist, dass es scheint, als ob alles in seinem Dienst aus Zahnrädern und Rädern besteht. Nur das Schleifen einer Maschine. Kein Gefühl von Leben, von Macht, vom Ausbreiten der Segel, vom Geist Gottes, der diese Segel füllt und uns trägt. Hier sind einige Dinge, die ich mit Ihnen teilen möchte, und ich entschuldige mich noch einmal dafür, dass ich so kurz und unvollständig über diese Dinge sprechen muss. Im Moment der Bekehrung wird ein Mensch vom Heiligen Geist regeneriert und in ihm wohnen. Der Heilige Geist wird regeneriert und in ihm wohnt er. Unsere Vollständigkeit in Christus ist jedoch kein Grund für Passivität. Es bedeutet auch nicht, dass das, was wir in Christus haben, nicht angeeignet werden muss. Der Heilige Geist wohnte in dir. Dir wurde die Erkenntnis Gottes gegeben. Aber willst du nicht mehr von der Erkenntnis Gottes? Und in derselben Frage, wünschen Sie sich nicht immer größere Ermächtigungen des Heiligen Geistes? Ich möchte, dass Sie auf den Apostel Paulus hören. Er sagt, jetzt nimm die Gedichte raus, hören Sie einfach auf die Wahrheit. Das ist propositionale Wahrheit. Zu diesem Zweck arbeite ich auch. Beschreibt das Sie. Arbeiten Sie als Homeschulmutter, arbeiten Sie als Homeschulvater, arbeiten Sie in Ihrem Job, arbeiten Sie in Ihrem Dienst. Aber seht, was er sagt. Für diesen Zweck arbeite ich auch und strebe gemäß seiner Macht, die mächtig in mir wirkt. Ist uns so eine Sprache fremd? Ist es dir fremd? Hören Sie sich 1. Korinther 2,4 an, meine Botschaft und meine Predigt bestanden nicht in überzeugenden Worten der Weisheit, sondern in einer Demonstration, etwas, das Sie tatsächlich sehen konnten, einer Demonstration von Geist und Kraft. Nehmen Sie diese Worte nicht als und verwandeln Sie sie in ein bedeutungsloses Klischee. Hören Sie zu, was er sagt. Paulus sagte, dass er arbeitete, aber er erkannte, dass er mit einer Kraft arbeitete, die mächtig in ihm wirkte. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Kraft des Heiligen Geistes, die in ihm wirkt, ihn manchmal fast erschöpft zurücklassen würde. Was meine ich nun? Wenn Sie sich erinnern, dass Jesus wandelt. Jemand berührte ihn. Er bemerkte sofort, dass Tugend von ihm ausging. Diese Kraft ging von ihm aus. Wenn ein vom Heiligen Geist erfüllter Mann in der Kraft des Heiligen Geistes dient. Es kann sogar einen Tribut von seinem Körper fordern. Und das ist einer der Gründe, warum die Manifestationen nicht einfach kontinuierlich sind. Selbst ein Volk Gottes wird, wenn eine wahre, echte Erweckung durch den Geist ausbricht, nicht ewig bestehen, weil nicht einmal die Kirche eine solche Macht aufrechterhalten kann. Es würde die Leute ermüden. Dass ein Mann, der in der Kraft des Heiligen Geistes dient, weiß, dass die Tugend von ihm ausgeht und er kaum gehen kann, wenn er von der Kanzel herabsteigt. Wir sprechen über das Übernatürliche, das wir tun, darf nicht leugnen. Und dass wir dieses Wissen brauchen. Wir müssen es uns aneignen. Wir brauchen immer größere Manifestationen der Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Es ist unbestreitbar. Als mich jemals jemand fragte, und ich brachte es heute hierher, weil ich wusste, dass ich nicht in der Lage sein würde, nur ein paar Minuten zu diesem Thema zu unterrichten, als mich jemand fragte, Bruder Paul, was glauben Sie über den Heiligen Geist, die Idee von Pfingsten, die Taufe im Heiligen Geist und alles? Ich muss sagen, dass Ian Murray, der Kirchenhistoriker Ian Murray, meine Sicht auf den Heiligen Geist besser zusammenfasst als jeder andere auf diesem Planeten und eine Person, von der ich viel über den Heiligen Geist gelernt habe. Pfingsten heute? Die biblische Grundlage für das Verständnis der Erweckung. Ich kann dieses Buch wärmstens empfehlen. Ich empfehle es allen Schülern, ich empfehle es jedem. Dieses Buch. Das davor liegende Begleitbuch Revival and Revivalism weist auf all das falsche Feuer in Amerika hin. Aber dieses Buch bringt einen heilenden Balsam mit sich und zeigt uns, dass dies wahre Spiritualität ist. Jetzt möchte ich so schnell wie möglich viele Dinge aus diesem Buch lesen. Ich möchte, dass Sie jetzt hören, dass dies Ian Murray ist. Okay, es ist nicht Paul Washer. Das ist Ian Murray, wahrscheinlich der angesehenste Kirchenhistoriker der Gegenwart. Hören Sie nun, was er über sein Buch sagt. Ich habe versucht zu argumentieren. Jetzt hören Sie zu und lassen Sie die Frage nach wundersamen Gaben beiseite. Warum? Denn das ist nicht das Problem. Ich habe das Wort Gottes. Es könnte mir egal sein, Ihnen etwas zu prophezeien, was ich in einer Vision gesehen habe. Ich habe Ihnen das Wort Gottes gepredigt. Ich bin nicht begeistert von solchen Kleinigkeiten. Ich freue mich über den vollständigen Ratschluss Gottes und möchte ihn in der Kraft des Heiligen Geistes leben und verkünden können. Ich habe versucht zu argumentieren, dass wir, abgesehen von der Frage der Wundergaben, nicht davon ausgehen können, dass alles, was die Kirche zu Pfingsten kennzeichnete, ein dauerhafter Teil der christlichen Erfahrung ist. Das hohe Maß an Kühnheit, Freude und Selbstvertrauen, das die Jünger damals und später auszeichnete, findet sich heute nicht bei jedem wiedergeborenen Menschen wieder. Er sagt nicht, dass das in Ordnung ist. Er weist nur darauf hin. Schauen Sie sich diese frühe Kirche an, selbst abgesehen von wundersamen Gaben, schauen Sie sich diese frühe Kirche einfach an und vergleichen Sie sie mit der heutigen Kirche. Sehen Sie Unterschiede? Sie betrachten Petrus und einige dieser Männer mit der Kühnheit einiger der kleinsten Christen im Laufe der Geschichte, die sich gegen die Welt gestellt haben. Und sie fragen sich, ist die Ermächtigung, die sie haben, in mir zu sehen? Christlichen Geistlichen mangelt es möglicherweise stark an der Autorität, die die Prediger der frühen Kirche auszeichnete. Erinnern Sie sich, was sie über Jesus sagten? Sie lehrten mit großer Autorität, nicht als Schriftgelehrte, die nur andere Schriftgelehrte zitierten. Es herrschte ein Gefühl der Autorität. Heutzutage gibt es viele Prediger, die eine perfekt interpretierte Predigt halten können, und es scheint keine Autorität und keine Macht dahinter zu stecken. Er sagte, aber wie lässt sich das erklären? Wie lässt sich dieser Unterschied zwischen der frühen Kirche und uns erklären, wenn das, was der Kirche zu Pfingsten widerfuhr, jetzt jedem Menschen passiert, wenn er Christ wird? Aufgrund der Häresie, die uns heute umgibt, sagen wir im Grunde fast allen unseren Konvertiten, okay, du bist bekehrt, der Heilige Geist wohnt in dir, du bist vollständig in Christus, du brauchst keinen zweiten Segen zu suchen oder etwas, das dich spiritueller macht. Das ist alles wahr. Aber die Frage ist, was müssen sie tun? Es ist wahr, dass wir nicht nach wundersamen Gaben streben sollten, wir sollten nicht nach Zungenreden streben, wir sollten nicht nach zweiten Segnungen streben, die uns von anderen Gläubigen unterscheiden. Aber lassen Sie mich fragen, was sagen wir dem Neubekehrten? In der gleichen Machtlosigkeit leben, die die meisten von uns an den Tag legen? Lasst uns weitermachen. Kann es wirklich dasselbe sein, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, wie einfach nur Christ zu sein? Ist es vielmehr nicht offensichtlich, dass jemand wirklich zu Christus gehört und dennoch wenig Gewissheit hat? Er sagt, ist das nicht wahr? Gibt es nicht Menschen, die wirklich zu Christus gehören und dennoch wenig Gewissheit haben? Und dass ein Prediger orthodox ist und keine Salbung und keine Kraft des Heiligen Geistes hat? Es ist kaum überzeugend zu antworten, dass solche Christen bei der Wiedergeburt zwar die gleiche pfingstliche Fülle besaßen, diese aber später verloren. Nach langer pastoraler Erfahrung kam Charles Vaughan zu einem wahrscheinlicheren Schluss. Er sagte, manch ein wirklich wiedergeborenes und schmerzlich geheiligtes Kind Gottes erreicht, zumindest scheinbar, nie den süßen Segen der Salbung des Geistes, mit anderen Worten, wir mögen wiedergeboren sein und dennoch nicht den vom Geist erfüllten Predigern und Christen der apostolischen Ära ähneln. Und das ist die Wahrheit. Das lässt sich nicht leugnen. Wir können Menschen sehen, die orthodox sind, wir können Menschen sehen, die sogar sehr moralisch sind, sogar Menschen, die sehr, sehr engagiert sind, aber es fehlt die Idee der Ermächtigung des Heiligen Geistes, der Kühnheit, der Salbung, der Autorität. Jetzt möchte ich, dass wir für einen Moment Lukas, Kapitel 11 lesen. Und wieder weiß ich, dass ich hier am Ende bin. Lukas Kapitel 11, Vers 13. Jesus redet und gibt Anweisungen zum Gebet. Er sagt in Vers 13, wenn du nun, da du böse bist, weißt, wie du deinen Kindern gute Gaben geben kannst, um wie viel mehr werden es deine himmlischen sein, Vater, gib den Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Nun, sie sagen, nun, Bruder Paul, ich dachte, sie hätten gerade gesagt, dass wir bei der Bekehrung durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden und mit dem Heiligen Geist innewohnen und vollständig in Christus sind, ja. Warum heißt es dann in diesem Text, wir sollten darum beten, dass Gott uns den Heiligen Geist schenkt? Was bedeutet das? Nun, anstatt mir in dieser Angelegenheit zu vertrauen, möchte ich Ihnen einige der Puritaner, einige der frühen Baptisten, vorlesen, was sie gesagt haben. George Smeaton über die Lehre vom Heiligen Geist, eines der angesehensten Bücher über die Lehre vom Heiligen Geist. Er sagt, es könne keine böswilligere und irreführendere Theorie aufgestellt werden, die den Heiligen Geist auch nicht mehr verunehre, als der Grundsatz, dass die Kirche, weil der Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde, keine Notwendigkeit und keine Berechtigung habe, um die Gabe des Heiligen Geistes zu beten von Gott. Im Gegenteil, je mehr die Kirche um den Geist bittet und auf seine Mitteilungen wartet, desto mehr erhält sie. Und die ganze Idee hier ist, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe. Er ist eine Person. Ich habe keinen Teil von ihm erhalten. Aber der Schrei des Gläubigen geht nach immer größeren Erfüllungen, immer größeren Manifestationen und der Ermächtigung des Heiligen Geistes, die Herausforderungen unseres täglichen Lebens und Dienstes zu meistern. Wie viele von euch, wie viele von euch Homeschulmüttern, wie viele von euch Predigern, die erschöpft und erschöpft waren, angesichts der bevorstehenden Aufgabe, fast voller Angst davor, sind hingegangen und haben gerufen, erfülle mich mit dem Heiligen Geist, nicht nur mit Ausdauer, nicht nur mit der Fähigkeit, die Gänge zu schleifen und es durch diese Wüste zu schaffen. Nein. Herausschreien. Gieße deinen Geist in mir aus. Immer größere Infusionen, immer größere Manifestationen. Erfülle deine Bundesversprechen. Der Geist sei wie ein Fluss. Hören Sie Jonathan Edwards. Die Heilige Schrift weist uns nicht nur generell an und ermutigt uns, vor allem um den Heiligen Geist zu beten, sondern es ist auch der ausdrücklich offenbarte Wille Gottes, dass seine Kirche intensiv um die herrliche Ausgießung des Geistes betet, die dazu bestimmt ist in den letzten Tagen sein und was dadurch erreicht werden soll, Thomas Boston, der berühmte Puritaner. Deshalb atme, keuche und sehne dich nach dem Geist Christi. Beschreibt dich das? Tat das beschreiben Sie Ihre Kirche? Jetzt hören Sie Spurgeon und Spurgeons Witz. Hören Sie ihm zu. Er sagte, haben wir nicht vor einiger Zeit von bestimmten weisen Brüdern gehört, dass wir niemals um den Heiligen Geist beten sollten? Ich glaube, ich habe es oft gehört, wir haben den Heiligen Geist, und deshalb dürfen wir nicht für ihn beten. Wie diese andere Erklärung einiger Männer derselben Bruderschaft, dass wir Vergebung der Sünden haben und nicht dafür beten sollen, so wie wir es getan haben, niemals für das beten, was wir haben. Wenn wir Leben haben, sagt Spurgeon, müssen wir beten, dass wir es in größerer Menge haben. Wenn wir in einer Hinsicht Vergebung haben, müssen wir um ein umfassenderes Gefühl dieser Vergebung beten. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, damit wir lebendig und gerettet werden, bitten wir ihn nicht in dieser Eigenschaft, sondern wir bitten um seine Kraft in anderen Richtungen und um seine Gnade in anderen Formen. Ich gehe jetzt nicht vor Gott und sage, Herr, ich bin ein toter Sünder. Erquick mich durch deinen Geist. Denn ich vertraue darauf, dass ich durch seinen Geist belebt werde. Aber durch den Geist Gottes belebt, rufe ich jetzt, Herr, lass das Leben, das du mir gegeben hast, nicht verebben, bis es ganz schwach wird, sondern gib mir von deinem Geist, damit das Leben in mir stark und mächtig werde und möge ich alle Macht des Todes in meinen Gliedern bezwingen, damit ich die Kraft und Energie hervorbringen kann, die durch den Geist von dir selbst kommt. O ihr, die ihr den Heiligen Geist habt, spricht er zu seiner Kirche, ihr seid genau die Männer, die dafür beten müssen, dass ihr mehr von seinen unvergleichlichen Taten und gnädigen Einflüssen erfahren möget und in der ganzen gütigen Heiligkeit, die ihm innewohnt, streben könnt. Je mehr ihr ihn kennt, desto mehr werdet ihr ermutigt, dass Gott denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist geben wird. Brüder, hört John Owen zu, dem Techniker aller Theologen, möglicherweise dem größten. Das ist die tägliche Arbeit der Gläubigen. Wenn daher unser Leben für Gott oder die Freude dieses Lebens als groß erachtet wird, müssen wir darin reichlich vorhanden sein und ihn vom Vater erbitten, wie es Kinder um das tägliche Brot ihrer Eltern tun, um ihn um den Heiligen Geist zu bitten. Er sagt, dass dies die tägliche Arbeit des Gläubigen ist. Lassen Sie mich Sie fragen, ist das Ihre tägliche Arbeit? Wissen Sie, dass, wenn Spurgeon. Die meisten Menschen verstehen Spurgeon nicht, Br. Smiley in Schwierigkeiten Br. Sie führen alles an Spurgeon auf seinen großartigen Geist zurück. Nein. Fotografisches Gedächtnis? Absolut nicht. Wussten Sie, dass Spurgeon am Abend zuvor oft noch keine Predigt hielt und sich tatsächlich übergeben musste, weil er so nervös war? Unzählige Predigten im Mülleimer und hatten nichts, als er auf die Kanzel ging? Und als er auf die Kanzel ging, war es die Praxis von Spurgeon, auf diese Weise zu beten. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Oder wenn in Ihrem Leben etwas passiert, sehen Sie einfach, dass ein Kind ungehorsam war. Herr, eine größere Ergießung für mich mit Einströmen deiner Gnade, mit Einströmen deiner Ermächtigung in deinem Geist, damit ich weise damit umgehen kann. Herr, ich habe die tägliche Routine satt. Trennen Sie sich für einen Moment und schreien Sie nach größeren Maßstäben und Manifestationen des Geistes Gottes in Ihrem Leben. In Bezug auf die Salbung des Heiligen Geistes schreibt John Owen, hier liegt die Pflicht der Gläubigen, ständig zu beten, auf mich zu hören, ständig für seine Vermehrung und weitere Manifestation seiner Kraft in ihnen zu beten. Ja, es ist ihre Pflicht zu arbeiten, damit ihre Gebete sowohl inbrünstig als auch wirksam sind. Sind Ihre Gebete um größere Gaben des Heiligen Geistes inbrünstig und wirksam? Denn je deutlicher und bedeutender die Lehren dieser Salbung in Ihnen sind, desto frischer und reichlicher ist Ihre Salbung. Und einer meiner Favoriten, Richard Sibbes, nehmen Sie einen Mann, der den Ernst des Geistes hat, und Sie werden dafür sorgen, dass er dem Tod, der Welt, Satan und allen Versuchungen trotzt. Nimm einen Mann, der sich nachlässig darum bemüht, seinen Ernst im Hinblick auf den Heiligen Geist zu steigern, und du wirst ihn schwach machen, meine Brüder und meine Schwestern, meine Brüder und meine Schwestern, es gibt ein solches Erbe des Geistes der lebenden Gott, der dein ist, aber du tust es nicht. Aber du tust es nicht. Es gibt den Heiligen Geist, es gibt ihn, während du dein ganzes Leben lang weitermachst, du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Du sollst versuchen sie, den Heiligen Geist nicht zu beleidigen. Deshalb habe ich am ersten Tag davon gesprochen, vorsichtig zu sein. Männer dürfen nicht nur leidenschaftlich sein, sie müssen vorsichtig sein. Dass der Heilige Geist in ihnen nicht durch die Sünde beleidigt wird, denn das ist alles, das ist alles. Das Einzige, was sie tun können, ist das, was in der Kraft des Heiligen Geistes geschieht, und ihn zu beleidigen bedeutet, alles Leben auszulöschen. Wir sollten vom Heiligen Geist erfüllt sein und ständig danach streben, zu gehorchen den Heiligen Geist, sich dem Heiligen Geist zu unterwerfen. Ich möchte, dass auch du etwas weißt. Es gibt Besuche Gottes. Das ist keine charismatische Sprache. Es gibt Besuche Gottes. Es gibt Ausgießungen seines Geistes. Er gibt ihnen Salbungen, um die Dienste auszuführen, die er ihnen gegeben hat. Und die meisten Männer streben nie danach. Und sie schleifen oder schleifen sich durch die Wüste, als wäre das christliche Leben eine Maschine oder nur Beharrlichkeit und nichts weiter. Sie fühlen sich erschöpft. Sie haben Angst. Sie spüren all diese Dinge, und diese Dinge können nicht durch größeres Wissen verhindert werden. Sie werden durch die Ausgießung des Heiligen Geistes ein für allemal beseitigt. Und ich weiß, dass es große Extreme gibt und ich weiß, dass es Gefahren gibt, aber es gibt große Gefahren, tot zu sein. Sehr tot und ohne Strom. Männer reden heute viel über das Predigen. Männer reden viel über erklärendes Predigen, bis zu dem Punkt, dass es fast zu einem Idol wird. Sie haben das Gefühl, dass sie gepredigt haben, wenn sie den Text richtig interpretiert haben. Ich möchte, dass du etwas weißt. Mir werden die Worte sehr langweilig. So viele Worte. So viele Predigten. Wo ist die Kraft? Wo ist die Machtdemonstration in der Bekehrung von Seelen, in der Frömmigkeit der Heiligen? In meinen jungen Jahren ging ich voller Angst auf die Straße und predigte, lief auf der Straße herum und wollte predigen, hatte aber große Angst, hatte Angst vor meinem eigenen Schatten, Angst vor einem kleinen Dienstmädchen und verteilte heimlich Traktate. Nach Hause kommen, die Apostelgeschichte lesen, mein eigenes Leben betrachten. Wo ist der Herr, der Gott Elias? Wo ist dieser Sinn? Ich möchte kein Junge Gottes sein. Ich möchte nicht dieser kleine Junge sein, der Soldat spielt, aber nicht wirklich in einen Krieg verwickelt ist, keine Munition hat, nichts ist. Und ich weiß, dass es ein Werk der Gnade war, aber Gott hat mich dazu gebracht, ihn wochenlang und manchmal stundenlang wie ein Verrückter zu suchen. Ich schreie nach einer Sache, ich will einfach nur dich zu kennen. Und ich möchte ein Gefühl für deine Gegenwart haben, damit ich wie Elia bin, der sagt, der Gott, vor dem ich stehe, dass deine Realität für mich größer wäre als die Realität eines physischen Menschen oder eines Berges. Und Gott antwortete und goss seinen Geist aus. Kämpfen Sie immer noch mit der Sünde? Ja. Immer noch die gleichen Praktiken der Heiligung und Hingabe, die ich vollziehen muss? Absolut. Aber zu wissen, dass der Geist des lebendigen Gottes und die Ausgießung des Geistes und die Salbung des Geistes, wie auch immer man es nennen will, einen Menschen erwecken und mit Kraft erfüllen können, so dass er zu etwas wird, was er nicht war. Aber dann ist es auch eine große Verantwortung, darin zu wandeln. Leonard Ravenhill gab mir einmal einen Hinweis, andere können, sie aber nicht, das bedeutete, dass andere Christen vielleicht die Freiheit haben, dies und jenes zu tun, sie aber nicht. Andere haben vielleicht die Freiheit, Dinge zu beobachten, Dinge zu tun und Dinge zu sehen, aber sie können das nicht. Du hast eine Verwalterschaft in dir und auf dir. Ich habe es satt, die Leute sagen zu hören, ich wünschte, ich würde in der Zeit des Alten Testaments leben, in der man Gott wirklich kennen könnte, das Ende aller Dinge ist über die Kirche gekommen. Unser Wissen über Gott übertrifft Moses bei weitem. Johannes der Täufer war größer als er und wir sind größer als Johannes. Der lebendige Geist Gottes, der in uns wohnt, uns salbt und uns befähigt, das Wunderbare zu sehen, dass das Wort Gottes hervorgeht, und wenn es hinausgeht, spricht Gott zu den Herzen der Menschen und sagt, es werde Licht und es gibt Bekehrungen und es gibt Werke der Heiligung und es gibt gläubige Gott im Gebet. Oh, vernachlässigen Sie Ihr Erbe nicht. Versuchen Sie nicht, diese unmöglichen Aufgaben der Erziehung gottesfürchtiger Familien und des Dienstes in einer Kirche ohne den Geist zu erfüllen. Der Geist Gottes kann so stark über einen Menschen kommen, dass er ihn in zwei Teile reißt. Das ist Ihr Erbe. Lass uns beten. Vater, ich bete dafür, dass du zuallererst alle Missverständnisse und jede Tendenz zum Extremen beseitigt. Dass wir dich suchen würden. Und um deinetwillen nach immer größeren Ermächtigungen und Abhängigkeit vom Heiligen Geist streben. Dass jede Schwäche, jedes scheinbar unüberwindbare Hindernis uns dazu bringen würde, zu schreien, O Gott, gieße deinen Geist aus, Amen. Salbe mich für diese Aufgabe. Im Namen Jesu, Amen. Wow. Ich bete, dass wir alle durch diese Worte herausgefordert und überzeugt werden. Möge es in unseren Herzen und unserem Leben so sein. Mögen wir danach schreien. Ich denke nur an die Worte von Mr. Washer gestern Abend, selbst wenn man diese Zeit nicht verschwendet und so schnell wie etwas anderes vorgeht, ist es sehr schwierig, diese Rolle zu übernehmen, weil man immer auf die nächste Sache zeigt, aber das bete ich Gott würde diese Realität in unseren Herzen so wahr machen, dass wir den Rest des Tages und unseres weiteren Lebens über diese Dinge nachdenken würden. Die nächste Ankündigung ist, dass wir für eine 25-minütige Pause freigelassen werden und uns wieder zusammenfinden. Es wird zwei Keynote-Sitzungen geben, eine findet hier in Spillmann statt, keine Keynote-Sitzungen, sondern Breakouts, sondern die größeren Breakouts, eine findet hier in Spillmann und eine im SEAG statt. Doug Phillips wird hier über Kontextualisierung sprechen, und Jeff Pollard wird im ARC-Auditorium über alle Dinge für alle Menschen sprechen, also werden wir uns ein paar Minuten vor 11 Uhr wieder für diese Botschaften treffen. Dankeschön.